So, liebe Gemeinde, ich schlawinere mal auf die Kanzel. Ja, das muss sein. Und ich habe überlegt, so mittendrin, Michel, was das Wort wohl so aussagt. Und ich bin mir ziemlich sicher, Schlawiner hat was mit einem Schlawiner zu tun. Und ich finde, dass du mich damit ganz gut beschrieben hast. So, wir kommen mal zur Predigt. Und die beschäftigt sich heute mit dem wichtigsten Gebot, das es gibt. Aber zunächst möchte ich euch daran erinnern, dass wir heute im evangelischen Kirchenjahr den 10. Sonntag nach Trinitatis feiern. Der 10. Sonntag nach Trinitatis. Sagt euch das was? Nein, das verstehe ich gut. Also es gibt dann noch, ich glaube, das geht bis hoch in die 20er nach Trinitatis, aber der 10. ist deshalb so besonders, weil am 10. Sonntag nach Trinitatis in der evangelischen Christenheit eigentlich immer der Israelsonntag ist. Es ist der Israelsonntag. Und vor der Zeit der Verfolgung und Ermordung von Juden in Deutschland war dieser Sonntag, also bis 1945, sehr von den Missionsbemühungen evangelischer Christen unter Juden geprägt. Also dieser Sonntag war dazu da, die evangelischen Christen zu erinnern, hört mal, da gibt es ein Volk Gottes, für die sollen wir beten, den sollen wir unseren Herrn Jesus nahebringen. Nun hat sich der Holocaust ereignet und nach 1945 ist dieser Sonntag im evangelischen Kirchenjahr ganz anders geprägt. Es hat natürlich mit den Erfahrungen zu tun, die die Christen da gemacht haben. Und jetzt ist dieser Sonntag vielmehr eine große Einladung an uns alle, die Verbindungen zwischen dem auserwählten Volk Gottes Israel und der neutestamentlichen Gemeinde zu würdigen und zu erinnern. Das ist etwas sehr Wichtiges. Wir alle sollten nie vergessen, unser Herr Jesus kam als Jude auf die Welt. Jesus war Jude. Die erste Generation von Christen, das waren alles Juden. Petrus, Johannes, Jakobus, Maria, Maria von Magdala, Barnabas, Paulus, sie alle sind Juden gewesen und ähnlich wie Jesus mit einer tiefen Prägung im Judentum. Sie sind als Juden erzogen und aufgewachsen. Sie haben diese tiefe Prägung aus dem Judentum in die neue Bewegung des Christentums mit eingebracht. Unser Glaube wäre ohne diese Prägungen unvollständig. Unvollständig. Judentum und Christentum sind wie eine Wurzel, aus der zwei Bäume wachsen durften. Eine Wurzel, zwei Bäume sind daraus geworden. Und es ist sehr wichtig, dass wir daran erinnern, gerade auch in einer Zeit, wo es scheinbar in unserem Land wieder völlig normal ist, über Juden zu hetzen, das Holocaust-Mahnmal in Berlin als ein Mahnmal der Schande zu bezeichnen, mit Worten und Gedanken dazu beizutragen, dass Juden verfolgt werden in unserem Land, dass über sie nicht gut gesprochen wird, dass man sie beschimpfen darf. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns selber daran erinnern, unser Glaube wäre ohne diese Prägungen, die wir wiederfinden im Neuen Testament aus dem Judentum, unvollständig. Unvollständig. Es ist gut, daran zu erinnern und wir tun das heute auch mit dem Predigttext, den wir wie immer mitlesen können. Aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, 28 bis 34 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte ihn, welches ist von allen Geboten Gottes das Wichtigste? Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Darauf meinte der Schriftgelehrte, richtig, Lehrer, das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als all die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Jesus sah, wie weise der Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Nun, es ist äußerst selten in den Evangelien, dass Jesus einer Meinung mit einem Schriftgelehrten ist. Eigentlich gibt es das nicht. Er legt die Gebote immer anders aus, als sie sie verstehen. Und oft findet man dann Streitgespräche. Der eine sagt so und er sagt nein. Ich sage euch, so dürft ihr es auch sehen und verstehen. Aber hier haben wir was anderes vor uns. Hier sind sich beide einig. Sie teilen miteinander das Glaubensbekenntnis Israels, das wir so wortwörtlich auch im 5. Mose 6, die Verse 4 bis 5, nachlesen können. Ich habe diese Textstelle einmal hier mitgebracht. Das ist wortwörtlich, ganz genauso. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Das wichtigste Bekenntnis im Judentum war dieses: den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs als alleinigen Gott zu bekennen. Er und nur er allein ist wirklich Gott. Die vielen anderen Götzen um das Volk Israel herum, die haben im Alten Testament einen hochinteressanten Namen. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat, wenn man Götze aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt, was kommt da eigentlich raus? Weiß das jemand von euch? Nichtse. Das ist ein Nichts. Und ein Nichts kann man nicht anbeten. Und ein Nichts kann man eigentlich auch nicht anfassen. Und zu einem Nichts kann man auch keine Beziehung aufbauen. Götzen sind Nichtse im Alten Testament. Nicht existent. Von Menschen erdacht und gemacht, ihnen soll niemand folgen, ihnen sollte niemand vertrauen und sich zu ihnen bekennen. Ganz anders aber soll es in der Beziehung zu dem lebendigen Gott Israels sein. Und das wichtigste Gebot beschreibt ja, in welcher Beziehung eigentlich ja alle Menschen zu Gott stehen dürfen. Von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe. Mit all eurer Kraft. Könnt ihr das? Macht ihr das? Lebt ihr das? Ja und nein, kann ich von mir sagen. Ja und nein. Manchmal ja. Und manchmal fällt es mir unglaublich schwer. Aber Gott hat ja die Menschen, er hat uns alle als sein Gegenüber geschaffen. Es ist tatsächlich so in der Bibel, dass sie uns erzählt, wir alle sind ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Das heißt, egal welchen Menschen ich anschaue, und ich habe ja nun das Privileg, dass ich euch alle anschauen kann und kann sehen, dass ihr alle sehr unterschiedlich seid. Es gibt eine ganze Menge Weißbrote hier und dann gibt es auch ein paar farbige Gesichter. Ist schön, alle unterschiedlich. Und wenn ich euch so anschaue, dann kann ich sehen, dass ihr alle Gott wie aus dem Gesicht geschnitten seid. Denn er wollte euch. Er hat zu euch gesagt, schön, dass du da bist, es ist gut, dass du lebst. Ich habe dich gemacht. Und ich hoffe, ihr könnt das annehmen, auch vielleicht, wenn sich so gerade im Alter, wenn ich so hier auf diese Seite gucke, wenn sich so körperliche Einschränkungen ergeben, die einen nicht mehr fröhlich sein lassen. Und es wäre wunderbar, wenn ihr trotzdem sagen könnt, Mensch, Gott hat mich gemacht, er hat mich lieb, er hat mich so gemacht, wie ich bin. Ich darf mich selber annehmen, wie ich bin. Egal, wen wir anschauen, egal, welche Hautfarbe, egal, welche Sprache, egal, woher jemand kommt, immer spiegelt sich in jedem Menschen, der uns und der mir begegnet, etwas von der großen Liebe Gottes zu allen Menschen wider. Denn Gott selbst ist ja der Schöpfer aller Menschen. Und bitte hört das, aller Menschen, nicht nur von uns Christen, aller Menschen, nicht nur von Juden, aller Menschen. Gott will, dass alle Menschen ein gutes Leben führen. Und ich bin sehr fest überzeugt davon, dass Gott auch alle Menschen segnet. Dass nicht alle Menschen ihn anerkennen, ist etwas völlig anderes. Es hat mit der Freiheit des Menschen zu tun. Aber er selbst will, dass alle Menschen ein glückliches Leben führen. Nun, im Verständnis des Alten Testamentes trifft dann eben zum Bekenntnis der Menschen zu ihrem Gott und Schöpfer, höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein, dann die Aufforderung, ihren Gott mit ganzem Herzen, ganzer Hingabe und all ihrer Kraft zu lieben. Das ist die menschliche Entsprechung, die menschliche Antwort für jeden, der sagt, ja, ich glaube, Gott ist einer, er hat mich geschaffen, er liebt mich. Wer das sagt, der darf auch sagen, und ich antworte darauf mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Hingabe, mit meiner ganzen Kraft. Am Anfang, erzählt die Bibel, am Anfang war alles wunderbar. Ah, war das schön. Ein idealer Zustand. Harmonie und Liebe, da ist der Schöpfer, so erzählt am Anfang die Schöpfungserzählung. Da ist der Schöpfer, der seine Geschöpfe, die Menschen, die er gemacht hat, nach seinem Antlitz, über alles liebt und der sich freut, dass sie Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Und da sind die Menschen, seine geliebten Wesen, ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Es herrschen paradiesische Zustände, denn auch alle Menschen, gibt nicht so viel, aber alle, die da sind, können gar nicht anders als zu sagen, Gott, wir haben dich lieb. Gott, wir haben dich lieb. Das ist Paradies. Im Garten Eden war sowohl Gott wie auch die Menschen glücklich. Sie liebten sich. Und auf die Frage, wem gehört dein Herz, hätten Adam und Eva sicherlich sofort geantwortet, Gott allein. Gott allein gehört mein Herz. Ihm allein gehört meine ganze Liebe. Ihm allein gehört all meine Kraft. Das ist also eine Beziehung, die da eingegangen wird. Und Glaube ist bis heute so geblieben. Glaube ist immer eine Beziehung. Glaube ist nie das auswendig Lernen von irgendwelchen dogmatischen Grundsätzen, sondern Glaube ist immer eine Beziehung. Liebst du Gott? Bist du ihm nah? Die beiden da hätten geantwortet, ja, ganz sicher, hundertprozentig. Unser Herz, unsere ganze Liebe gehört Gott. Nun wissen wir, dass wir nicht mehr im Paradies leben. Schon die ersten Menschen haben sich ja gegen die Gemeinschaft mit Gott entschieden, Adam und Eva. Sie sind aus der innigen Gemeinschaft mit Gott ausgestiegen und sie haben sich gedanklich, emotional und auch körperlich von Gott entfernt und gelöst. In voller Absicht und in aller Freiheit, die Gott ihnen garantiert, haben sie das getan. Und diese Freiheit garantiert uns Gott auch noch heute, jedem Menschen, der auf dieser Welt lebt. Wir alle sind weder Sklaven Gottes noch seine Marionetten, sondern er hat uns alle in die Freiheit entlassen. Gott sagt immer noch zu allen Menschen, wie damals zu Adam und Eva, wenn ihr gehen wollt, dann geht. Ich segne euch dennoch, ich halte trotzdem meine Hände über eurem Leben. Und ich sage es noch einmal, so segnet Gott bis heute alle Menschen, alle Menschen. Wenn er das nicht täte, müssten wir alle im gleichen Augenblick tot umfallen. Ich glaube, dass Gott jeden Menschen auf diesem Planeten liebt und möchte, dass jeder Mensch zu ihm zurückkommt. Und das, obwohl er weiß, dass Menschen sich von ihm lossagen, ihn beschimpfen, ihn bekämpfen und manchmal auch so tun, als wären sie ganz alleine auf der Welt. Gott hat mit dem Menschen einen Liebesbund geknüpft. Er hat sie geschaffen als sein Ebenbild. Und seine Liebe zu den Menschen erneuert er immer wieder, indem er mit Menschen einen Bund schließt. Zum Beispiel mit Abraham, später mit dem ganzen Volk Israel am Sinai. Und bis heute gilt dann dieser Bund. Und das Volk Gottes antwortet so darauf, wie wir es schon gehört haben. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Und Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat in den Geboten seines Volkes gelebt. Sie verinnerlicht und sicher wie kein zweiter verstanden. Und er bejaht das Gebot der Gottesbeziehung, der Liebe zu Gott, zutiefst. Und gerade deshalb verknüpft er damit das Gebot, den Mitmenschen zu lieben wie sich selbst. Und auch dazu eine Folie, 3. Mose 18, Vers 19. Und dann merken wir auf einmal, dass das, was uns Markus erzählt, etwas ist, was Jesus aus den Geboten des Alten Testamentes zusammengezogen hat. Das ist das Neue, was er getan hat. Jesus lebt und versteht das, was Gott sagt, vollkommen. Und er zieht etwas zusammen, was zusammengehört. Er sagt, die Liebe zu Gott kannst du niemals trennen von der Liebe zu dir selbst und von der Liebe zu deinem Mitmenschen. Das gehört zusammen. Wir nennen das das Doppelgebot der Liebe. Aber eigentlich ist es ja sogar ein Dreifachgebot, nicht? Du sollst Gott lieben. Du sollst dich selber lieben. Und du sollst deinen Nächsten lieben. Ein Dreifachgebot der Liebe. Die Liebe zu Gott ist untrennbar mit der Liebe zu mir selbst und mit der Liebe zu meinen Mitmenschen verbunden. Das sagt Jesus. Und der weise Gesetzeslehrer, mit dem er da redet, der versteht das ganz genau. Und der bejaht das. Und deshalb sagt Jesus zu ihm, hör mal, du bist ganz nah am Reich Gottes. Du bist ganz nah dabei. Du hast verstanden, worauf es ankommt. Nun, wir wissen heute, dass der ideale Zustand, dass sich alle Menschen immer gegenseitig ganz toll finden und sich immer alle den Raum geben, den der jeweils andere genau gerade braucht, dass dieser ideale Zustand sich nur sehr selten einstellen wird. Das sind unsere Erfahrungen. Das wissen wir. Manchmal klappt das schon in einer überschaubaren Familie nicht sehr gut. Und wir alle haben auch Erfahrungen damit, dass es manchmal auch in christlichen Gemeinden nicht so weit her ist. Dass es da auch nicht funktioniert. Liebe Gott, liebe dich selbst, liebe deinen Mitmenschen. Ganz kurze, spontane Umfrage. Wer hat schon mal Streit in Gemeinden erlebt? Ah. Und die anderen nicht? Ja, das ist ganz normal. So sind wir Menschen. So sind wir Menschen. Wir haben einen Idealzustand, den wir alle bejahen. Wir alle sagen, ja, das ist es. Liebe Gott, nimm dich selber an, liebe deinen Mitmenschen. Und dann schauen wir manchmal in unser Leben und sehen das ganze Gegenteil. Und meine Frage ist, wie soll das erst mit mir wildfremden Menschen funktionieren, die ganz anders sprechen als ich, die anders sozialisiert sind und die ganz andere Werte haben als ich? Wie soll das denn mit denen klappen? Unsere raue Wirklichkeit sieht oft eher so aus, dass wir uns manchmal tagtäglich mit Wut, mit Ärger, mit Streit und Meinungsverschiedenheiten auseinandersetzen müssen. Wir erleben, dass Menschen konkurrieren miteinander. Dass der eine besser sein will als der andere. Dass der eine versucht, den anderen zu übertrumpfen. Und wir erleben auch ganz miese Machtspielchen zwischen Menschen. Und leider ist das auch wahr. Wir selber sind nie Unbeteiligte. Das werdet ihr von euch selbst wissen. Manchmal sind wir Opfer. Und das tut echt weh. Und weil das so weh tut, sind wir auch gerne Täter. Manche von uns kennen einen dauerhaften Kleinkrieg. In Familien, in Gemeinden. Und das ist so, dass dieser Kleinkrieg alles vergiften kann. Dann wird das Reden von der Liebe zu Gott zu einem Giftpfeil, der einem ins Herz geschossen wird. Und sowas wird nie ohne Folgen bleiben können. Zwei streiten sich und dann fängt der eine an und sagt, du musst mich doch lieben. Und das ist wie ein Giftpfeil, der geschossen wird. Und der trifft und ist tödlich. Ein solcher Giftpfeil, wenn der einmal abgeschossen wird, wird nie ohne Folgen bleiben. Es wird immer so sein, dass aus dem Ärger über andere Menschen auch immer ein Ärger über Gott werden kann. Ist dieser Pfeil einmal abgeschossen, wird er aber nicht nur den anderen treffen, den wir meinen. Und er wird nicht nur den vergiften. Sein Denken, sein Handeln, sondern der wird auch immer mich vergiften, der ich diesen Pfeil gerade von der Sehne gelassen habe, um andere zu verletzen, um sie zu treffen. Und der Vergiftungsprozess wird nicht nur bei meinem Gegenüber eingeleitet, sondern auch bei mir. Und Jesus erinnert uns alle an diese Folgen, die das haben kann. Für ihn ist es deshalb so, dass die Liebe zu Gott an die Liebe zu Mitmenschen und an die Liebe zu sich selber gebunden ist. Das alles, sagt er, ist untrennbar miteinander verbunden. Reißt es auseinander und euer Glaube wird wackeln und zusammenbrechen. Jesus sagt, darin, dass das zusammengehört, hängt alles für euch, wirklich alles. Du kannst nicht Gott lieben wollen und dich selber nicht annehmen. Du kannst nicht Gott lieben wollen und dich selber, deine Körperlichkeit, deine Biografie, deine Entwicklung, dein Leben hassen. Das funktioniert nicht. Und du kannst nicht Gott lieben wollen und dein Gegenüber nicht mehr als das Ebenbild Gottes sehen. Das funktioniert nicht. Wenn das so ist, wenn dein Nächster für dich nur noch die Fratze des Bösen ist, dann verdunkelst du selbst die Liebe Gottes und huldigst allen destruktiven Gedanken und Taten. Dann hast du selbst die Seiten gewechselt und befindest dich mitten im Aufstand gegen Gott. Das ist so. Die große Frage ist natürlich, wie kriegen wir ein negatives Denken über Menschen aus dem Kopf? Wie schaffen wir es, jemanden, der uns auf der Seele rumgetrampelt ist, dem zu vergeben und diesen Menschen zu sehen als ein Ebenbild Gottes? Ich behaupte, das ist die schwerste Aufgabe, vor der wir stehen. Die schwerste Aufgabe. Weil das spielt sich hier ab. Hier. Da kann ich nicht sagen, oh, du bist verantwortlich dafür, regel du das mal. Sondern ich muss einsehen, dass das für mich harte, schwere, geistliche Arbeit ist. Ich habe mir angewöhnt, ich muss euch sagen, ich bin da ein Anfänger und nicht sehr gut drin, aber ich habe mir angewöhnt, für Menschen, die mir auf der Seele liegen und die mir auch wehgetan haben, zu beten. Immer in dem Augenblick, wo ich an sie denke. Und bevor ich denke, ach, ich würde dem so gern an die Kehle gehen, ich würde den so gern zusammenschlagen, ich würde den so gerne atomisieren, auf den Mond schießen oder was auch immer, versuche ich zu sagen, nein, Gott, du liebst diesen Menschen und hilf mir, den anzunehmen. Der Weg ist, in uns dieses negative Denken über Menschen zu beenden, abzubrechen, zu stoppen. Und ich sage es nochmal, ich glaube, das ist die schwerste Aufgabe, die wir alle haben. Und wir brauchen uns überhaupt nicht über dritte, vierte, fünfte, sechste aufregen, was die alles nicht können. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Wer Gott liebt, sagt Jesus, kann sich selber nicht hassen und kann einen anderen Menschen auch nicht mehr hassen. Wer sagt, er liebt Gott, darf sich selber annehmen und den anderen Menschen sein Gegenüber auch. Nun haben wir in der Lesung von Michel aus dem ersten Johannesbrief einen göttlichen Lösungsansatz für alle unsere gescheiterten zwischenmenschlichen Beziehungen gehört. Er lautet, lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus macht also das, was wir nicht schaffen können. Wir empfinden ja Wut, Hass und Ärger. Wir alle leben manchmal versteckt und manchmal offen unsere Aggressionen gegenüber anderen aus. Und auch gegen uns selbst. Und Jesus selbst geht genau in diese Brüche unseres Lebens hinein. Warum? Weil er uns versöhnen will. Weil er uns heilen will. Weil er verbinden und trösten will. Weil er einen neuen Anfang ermöglichen möchte. Mit Gott, mit mir selbst und mit meinen Mitmenschen. Allein aus Liebe handelt Jesus so. Er liebt jeden Menschen über alles. Und weil er das tut, geht er für alle Menschen ans Kreuz. Nicht nur für die Christen, sondern auch für alle, die ihn ablehnen, die ihn bekämpfen und die ihn verneinen. Jesus ist als guter Hirte immer bereit, Menschen wieder in die Liebesbeziehung mit dem Schöpfer hineinzuholen. Und daran erinnert das Liebesgebot auch. Und auch der erste Johannesbrief. Und deshalb lesen wir da, Gott liebt uns zuerst. Und wenn die Liebe des Schöpfers und Erlösers in uns lebt und unser Leben prägt, dann wird das überaus positive Auswirkungen auf das Leben mit unseren Mitmenschen haben und auch auf unsere Selbstannahme. Die Liebe Gottes wird ausstrahlen. Sie wird helfen, nicht nur sich selbst, sondern auch den anderen Menschen wieder als ein geliebtes Kind Gottes anzuerkennen und zu sehen. So findet Gottes Liebe nicht nur einen Weg zu unseren Herzen, sondern immer auch zum Herzen des anderen Menschen. Und seid euch sicher, Gott selbst wird uns applaudieren, wenn wir verstehen, was seine Liebe in uns auslösen kann. Deshalb gilt, und das nehmt mit, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen.